Im Themendialog Stimmen aus der Praxis, der Podcast für medizinische Technologinnen und Technologen.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von MT im Dialog Stimmen aus der Praxis. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin beim Deutschen Ärzteverlag und heute sprechen wir über Fachkräfte, die aus dem Ausland zu uns kommen. Denn Kliniken und Praxen haben große Schwierigkeiten, offene Stellen mit passenden Kandidatinnen und Kandidaten zu besetzen. Eine Lösung? Gut ausgebildete Fachkräfte aus dem Ausland. Das hat sich Anna Gomez zur Aufgabe gemacht. Mit ihrem Institut My German Way bereitet sie speziell medizinische Technologinnen und Technologen für Radiologie auf den Berufsalltag in Deutschland vor. Gomez stammt selbst aus Spanien. In dieser Folge teilt sie ihre eigenen Erfahrungen und Herausforderungen und gibt wertvolle Tipps rund um die Themen Anerkennung, Integration und internationale Zusammenarbeit im Gesundheitswesen. Übrigens, diese Folge richtet sich nicht nur an ausländische Fachkräfte, sondern auch an alle, die als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin besser auf die Bedürfnisse internationaler Teammitglieder eingehen und ihre Teams diverser gestalten möchten.
MT im Dialog, das Interview.
Ja, hallo Frau Gomez, schön, dass Sie heute bei uns im Podcast zu Gast sind bei MT im Dialog Stimmen aus der Praxis. Wir sprechen heute über das Thema Fachkräfte aus dem Ausland und da haben Sie ja das Institut My German Way gegründet. Wir fangen immer damit an, dass unsere Gäste sich erstmal selbst kurz vorstellen. Deswegen würde ich Sie bitten, ein bisschen was über sich zu erzählen für den Start und auch das Institut My German Way kurz vorzustellen.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Ich freue mich sehr, hier bei Ihnen zu sein. Mein Name ist Anna Gomez. Ich bin die Gründerin von My German Way. Ich habe das Institut vor 5 Jahren gegründet und My German Way kümmert sich um die Fachkräftegewinnung, besonders um NTR aus dem Ausland. Ich bin selber Spanierin und hatte auch diese Situation nach meiner Ausbildung. War ich arbeitslos. In Spanien ist die Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen sehr hoch. Und in Deutschland haben wir eine große Problematik mit dem Fachkräftemangel. Und My German Way ist die Brücke zwischen den beiden Bedürfnissen. Das Institut bietet alles an, was beide benötigen. Bei den spanischen MTR ist dann die Begleitung und die Sprache und die Anerkennung. Und bei den deutschen Unternehmen, die MTR suchen, ist natürlich die Bürokratie, Visaverfahren, wenn das notwendig ist bei anderen Nationalitäten, die Wohnungssuche, die Begleitung der Kandidaten, wenn die ankommen und auch nach dem Ankommen, dass die auch die Anerkennung und die berufliche Qualifikation zu Ende geführt wird. Das bieten wir alles aus einer Hand.
Ich höre schon raus, Sie haben einen persönlichen Bezug zu dem Thema, wenn Sie selbst aus Spanien nach Deutschland gekommen sind für die Arbeit. Gab es irgendwie ein persönliches Erlebnis, eine persönliche Erfahrung, die gesagt hat für Sie, ich möchte nicht nur dafür sorgen, dass ich selbst gut in Deutschland ankomme und in den Arbeitsmarkt integriert werde, ich möchte auch andere dabei unterstützen mit dem Institut. Was war der Auslöser, tatsächlich diesen Schritt zu gehen und es auch für andere zu erleichtern?
Genau das. Ich bin vor 25 Jahren nach Deutschland gekommen, um hier in Deutschland zu studieren. Und habe dann schnell eine Arbeit gefunden und ich habe mich gewundert, warum in Spanien das nicht so funktioniert. Und weil man denkt, dass alles so selbstverständlich ist, so wie es ist, so wie das System funktioniert in Spanien. Man kennt ja auch andere Länder nicht. Und aus diesem Grund habe ich überlegt, wie könnte ich dieser Welt ein bisschen besser machen in meine Möglichkeiten. Und dann haben wir My German Way gegründet.
Was sind denn so die typischen Herausforderungen und Probleme, die man erlebt, wenn man als MTR aus dem Ausland in Deutschland arbeiten möchte?
Also die große Herausforderung ist natürlich die deutsche Sprache und auch die Fachsprache. Deswegen bieten wir auch einen Fachsprachkurs für MTR an. Der berufsbegleitend läuft am Anfang, wenn man ankommt. Die zweite Schwierigkeit ist natürlich die Anerkennung, die Bürokratie mit den Behörden, auch wenn die aus Drittstaaten kommen. Das Visaverfahren kann länger dauern, als er erwartet. Und die ersten Tage in Deutschland, wie die ganzen Air-Relocation-Sachen, wie zum Beispiel die Termine im Rathaus, Bankkonto öffnen, SIM-Karte, wie komme ich hier klar? Und natürlich auch ein bisschen kulturelle, also so die Integration, die Kleinigkeiten, dass man die Hand gibt, dass man sie sieht, ne? Dass man nicht so zu Missverständnissen kommt aus kulturellen Unterschieden. Die soziale Komponente spielt auch eine große Rolle. Ich meine, man kann ja auch die besten Bedingungen in der Arbeit haben, aber wenn man dann frei hat und am Wochenende alleine ist und sich langweilt und einsam fühlt, dann führt das dazu, dass man sich in die Gesellschaft nicht integrieren kann. Es ist nicht nur die Sprache. Manchmal denken wir, die Sprache ist das A und O. Ja, die Sprache ist wichtig, aber auch die soziale Komponente, das soziale Netzwerk, dass man nicht alleine ist am Wochenende, dass man in der Freizeit auch Sachen erledigen kann und nicht nur zu Hause alleine sitzt und sich einsam fühlt.
Da spielt wahrscheinlich sowas wie Heimweh auch noch mit rein, ne? Also kann ich mir gut vorstellen, man ist zu Hause, man vermisst sein Zuhause, man vermisst irgendwie seine Familie, seine Freunde und so weiter. Da gehen wir gleich noch nach und nach drauf ein. Lassen wir uns mit der Sprache starten. Also die Sprache ist ganz wichtig, das ist klar, um anzukommen in Deutschland, um arbeiten zu können in Deutschland. Was würden Sie sagen, wie viel Sprachkenntnisse braucht man denn, um hier starten zu können als MTR? Und Sie mit My German Way unterstützen ja auch, was bieten Sie da an?
Ja, also das mindeste Niveau ist ein Sprachniveau von B1. Mit B1 kann man schon sprechen und man kann sich auch selbstständig ausdrucken und in Deutschland klarkommen. Es reicht aber nicht aus, um die Anerkennung abzuschließen und sich hier richtig zu integrieren. Die Kandidaten kommen mit mindestens einem B1-Niveau nach Deutschland und in den ersten 3 Monaten besuchen sie ein berufsbegleitendes B2-Sprachniveau und danach den Fachsprachenkurs für MTR auch während 3 Monate. In der Regel ist der Arbeitgeber, der entscheidet, welches Sprachniveau für sie in Ordnung ist. Die Spanier kommen in der Regel mit B1 und außerhalb der EU kommen in der Regel schon mit einem B2-Sprachniveau nach Deutschland.
Sie haben gerade schon unterschieden zwischen Menschen aus der EU und Menschen, die nicht aus der EU kommen. Das ist bei der Sprache eine Sache, aber ich kann mir vorstellen, bei der Anerkennung der Berufsqualifikation spielt das noch eine größere Rolle, oder? Wie funktioniert das?
Ja, der Unterschied ist nicht so groß. Ich meine, alle mussten einen Antrag auf Gleichwertigkeit stellen. Das machen wir auch für Sie. Und da bekommt man einen sogenannten Defizitbescheid, wo da steht, welche Unterschiede die Ausbildung in den unterschiedlichen Ländern hat. Und dann müssen Sie diese Stunden in der Praxis und in der Theorie nachholen mit einem Anpassungslehrgang und am Ende ein Abschlussgespräch führen. Oder Sie nehmen den Weg der Kenntnisprüfung und müssen eine praktische und eine mündliche Prüfung ablegen. Ja, die 2 Möglichkeiten gibt es und Unterschied zwischen EU und Nicht-EU sind jetzt nach dem neuen MTR-Gesetz minimal. Die EU-Teilnehmer müssen kein Abschlussgespräch in dem Anpassungslehrgang machen, also nur die Stunden nachholen. Und in der Kenntnisprüfung ist die mündliche Prüfung nicht getrennt von der praktischen, sondern zusammen mit der praktischen Prüfung oder unmittelbar danach, ja.
Dann lassen Sie uns mal auf den Anpassungslehrgang schauen. Was für Inhalte werden denn da vermittelt? Was läuft da ab?
Also es ist eigentlich das Gleiche. Also Anpassungslehrgang und Kenntnisprüfung, Vorbereitung. Die Inhalte sind natürlich die Inhalte der MTR-Ausbildung. Und es sind 4 Bereiche, Nuklearmedizin, Strahlentherapie, Strahlenschutz und Radiologie und Bildgebung. Und jetzt nach dem neuen Gesetz ist das nach Kompetenzen, aber letztendlich sind die Inhalte ähnlich. Ja.
Wenn es da diese 2 Möglichkeiten gibt, unter anderem die Kenntnisprüfung zu machen oder diesen Anpassungslehrgang zu machen, was würden Sie denn sagen, für wen eignet sich was? Also wer sollte sich eher auf die Kenntnisprüfung fokussieren?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Es hängt oft davon ab, wie viele Stunden Sie auf dem Defizitbescheid haben. Wenn Sie sehr viele Stunden haben, dann dauert der Anpassungslehrgang sehr lange. Und es gibt sogar Schulen, die einen Anpassungslehrgang anbieten, die dann die Teilnehmer nicht aufnehmen können, weil die Stunden einfach den Rahmen überspringen. Und dann bleibt es denen einfach nur die Möglichkeit, zur Kenntnisprüfung zu gehen. Wenn aber auf dem Defizitbescheid ganz wenige Stunden sind, dann kann man am besten einen Anpassungslehrgang belegen, um schnell zur Anerkennung zu kommen.
Wie sieht das aus?
Können Sie ungefähr sagen, fällt man da durch? Ist das schwer? Ist das was, wo die Chancen beim ersten Mal zu bestehen relativ hoch sind? Wie ist das ungefähr? Kann man da was sagen, wie schwierig das ist?
Also das Gute ist, dass die Dozenten die Vorbereitung auf die Kenntnisprüfung unterrichten, in der Regel auch bei den Prüfungen involviert sind, so dass die Prüfer genau wissen, was die in dem Unterricht gelernt worden ist, und die Teilnehmer sind ruhiger und haben sie sich sehr gut auf die Prüfung vorbereitet. Natürlich bestehen nicht alle, aber 90% der Teilnehmer bestehen die Kenntnisprüfung beim ersten Mal.
Das ist ja sehr ermutigend eigentlich, ne? Und wenn man es nicht besteht, wie oft darf man wiederholen?
Einmal. Wenn sie nicht bestehen, dann dürfen sie in Deutschland nicht als MTR arbeiten.
Okay. Also wenn aber 90% beim ersten Versuch bestehen, stehen die Chancen ja ganz gut, dass man es schafft oder zumindest beim zweiten Mal.
Ja, wir arbeiten mit kleinen Gruppen, maximal 12 Teilnehmern. Und im Rahmen des Vorbereitungskurses können wir sehen, ob ein Teilnehmer auf die Prüfung gut vorbereitet ist oder nicht. Und wenn wir sehen, dass die Person nicht gut vorbereitet ist, dann melden wir ihn nicht an. Also wir warten dann.
Damit auch die Chance steigt, dass es direkt beim ersten Mal klappt.
Ja. Letztendlich arbeiten wir mit Menschen, die ihre Existenz dann einfach geändert haben, und die Kenntnisprüfung ist eine existenzielle Prüfung.
Anderes existenzielles Thema ist das Visum. Das haben Sie eben auch bei den Herausforderungen schon angesprochen. Wie sieht's da aus? Da gibt es deutliche Unterschiede zwischen Menschen aus der EU und Menschen aus Drittstaaten, nehme ich an. Wie ist da die Situation?
Ja, bei den EU-Kandidaten brauchen wir ja kein Visum und keine Arbeitserlaubnis, sodass sie direkt nach dem Vorstellungsgespräch nach Deutschland kommen. Sie können sogar einmal hospitieren für ein paar Tage. Da gibt es auch EURES-Programm von der Europäischen Union, die das alles finanziert, sollten sie arbeitslos sein in dem Herkunftsland. Und bei Nicht-EU-Kandidaten stellen wir 2 Anträge, entweder nach dem beschleunigten Fachkräfteverfahren oder ein ganz normales Visa-Verfahren.
Worauf muss man sich da einstellen? Also was bedeutet das beschleunigte Verfahren? Wie schnell geht das denn dann? Und wenn es nicht beschleunigt ist, ungefähr?
Ja, das hängt natürlich von dem Bundesland ab. Es ist ja Kompetenz vom Bundesland und das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Bundesländer, die selber Personalmangel haben und die Behörden auch am Limit arbeiten. Dann dauert die Bearbeitung ein bisschen länger als in anderen Bundesländern.
Also so pauschal kann man es gar nicht sagen, heißt das, ne?
Die haben ja die Fristen. In der Regel sollte das maximal 4 Monate dauern. Manchmal dauert es aber wesentlich länger.
Dann sprechen wir mal darüber, die sind jetzt angekommen in einer Klinik oder in einer Praxis, die können ihre Arbeit anfangen. Das heißt, jetzt wird dieses Thema Integration ganz interessant. Also mit den ganzen Unterschieden, die vielleicht auch auf kultureller Ebene da bestehen. Was sind denn das für Unterschiede, die dann in dem Moment interessant werden und wie können Sie da helfen?
Ja, die Geräte sind ja in allen Ländern mehr oder weniger gleich, vor allem in Europa. Alle kennen Siemens-Geräte oder ich möchte jetzt hier keine Marken nennen. Die Unterschiede sind in der Radiologie oft die Protokolle zum Thema Strahlenschutz und die Einstellungen. Die sind ein bisschen anders als in Spanien zum Beispiel. Und die haben ja schon eine Ausbildung abgeschlossen. Von daher sind die Aufgaben in der Arbeit an sich keine Herausforderung. Eine große Herausforderung sind die Erwartungshaltung des Teams. Man erwartet manchmal, dass die internationalen MTR kommen und sofort wie eine deutsche MTR arbeitet und alles versteht. Das ist manchmal nicht der Fall. Die brauchen ein bisschen Zeit, um die Sprache zu verbessern und auch die Protokolle in Deutschland zu erlernen und das Arbeitsrhythmus in Deutschland einfach zu verstehen. Und wenn man noch nie mit internationalen Fachkräften gearbeitet hat, hat man manchmal eine nicht realistische Erwartungshaltung. Wenn man aber merkt, ja, die Person braucht ein bisschen Unterstützung, am besten mit einem Mentor oder einem Tutor, der immer am Anfang für sie zuständig ist und sie ganz genau eingearbeitet werden, dann läuft das innerhalb von 3 Monaten, sind sie eingearbeitet und integriert in dem Team. je nachdem, was Sie machen. Natürlich kann das ein bisschen länger dauern.
Das Thema Erwartungshaltung haben Sie schon angesprochen. Gibt es noch andere Unterschiede, was so die Arbeitsweise betrifft zum Beispiel, was vielleicht auch einfach kulturelle Unterschiede sind, die dann da aufeinanderprallen?
Ja, also im Falle der spanischen Kandidaten ist das so, dass Sie wissen wahrscheinlich, wenn man sich begrüßt, dann küsst man sich in Spanien und hier gibt man sich die Hand und man duzt sich auch, man ist ein bisschen lockerer mit dem Umgang zu Kollegen und Vorgesetzten und hier muss man sich die Hand geben und vielleicht ein bisschen distanzierter wirken. Das sind aber Kleinigkeiten, die wir schon in den Sprachkursen besprechen und ganz schnell einfach klären. Auch eine andere Sache ist die Pünktlichkeit. Ja, wenn man in Deutschland 8 Uhr sagt, dann ist das 8 Uhr am Arbeitsplatz, am Gerät und schon angezogen. Und in manchen Ländern verstehen die das ja, okay, um 8 Uhr komme ich erstmal langsam an. Das besprechen wir auch immer in den Seminaren.
Wie sieht das aus, wenn man neu in ein Team kommt, das schon so eingespielt ist, wo eigentlich alle schon wissen, was so ihre Aufgabe, ihre Position ist und jetzt kommt jemand aus dem Ausland neu dazu? Was ist das für eine Situation und wie kann man das bewältigen?
In der Regel sind die Teams sehr offen und die fühlen sich willkommen. Sie haben schon einen Einarbeitungsplan und die werden herzlich willkommen geheißen. Also die werden richtig gut empfangen und die fühlen sich in der Regel sehr wohl, wenn sie nach Deutschland ankommen und in der Praxis oder in dem Krankenhaus anfangen zu arbeiten. Sie sind richtig glücklich und zufrieden, diesen Schritt gemacht zu haben.
Das klingt total schön. Haben Sie da vielleicht ein Beispiel im Kopf von jemandem, der Ihnen da in den Kursen im Institut begegnet ist und so richtig gut getroffen hat? Also wo man jetzt sagen kann, da hat das alles wunderbar funktioniert und da ist jemand jetzt sehr glücklich mit dem neuen Job?
Ich würde sagen, fast alle. Wir arbeiten ja mit Unternehmen zusammen, die mit uns langfristig kooperieren, so dass wir schon ein System haben. Das bedeutet, es gibt ja auch einen standardisierten Prozess und es gibt ja auch immer einen Mentor in den Praxen, in den Betrieben, die dann die internationalen MTR empfangen und sie begleiten. Und das besprechen wir auch mit den Kunden, bevor die Person kommt, das Team zu sensibilisieren, dass sie sich kümmern. Und das ist in unserem Fall, ich würde sagen, stets so. Wir haben weniger Ausnahmen, wo das nicht so ist, dass man nicht glücklich ist auf der Arbeit.
Das klingt ja sehr, sehr schön. Gibt es denn irgendwie Missverständnisse, die öfter mal passieren, also trotz all der guten Vorbereitung, die Sie da reinstecken, was Sie schon gesagt haben, dass doch immer mal wieder irgendwas schief geht? Also gibt es da irgendwas, was öfter mal passiert? Was könnte das sein?
Ja, ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Es war zum Beispiel eine spanische MTR aus Madrid, die krank war. Die hatte die Grippe, glaube ich. Und sie ist dann aber krank zur Arbeit gegangen, weil sie wollte natürlich bestätigen, dass sie krank ist. In anderen Ländern ist das so, dass man krank zur Arbeit geht und der Arbeitgeber sagt, du bist krank, geh nach Hause. Aber in Deutschland haben wir einfach, wenn du zur Arbeit kommst, dann bist du nicht krank, ne? Dann musst du arbeiten, weil sonst bleibst du zu Hause. Das sind so Kleinigkeiten, die man hat oder was ist GEZ, ja. Aber sonst, die auf der Arbeit ist diese Krankmeldung immer ein Thema, weil sie gehen krank zur Arbeit und denken, die schicken mich jetzt nach Hause. Und der Arbeitgeber denkt natürlich, ja, wenn sie krank sind, warum kommen sie, ja.
Das muss man wissen einfach, ne? Also das ist für uns jetzt in Deutschland so normal, dann ruft man an und sagt, ich bin krank. Und in dem Moment, wo man sich schon auf den Weg gemacht hat, mit Fieber vielleicht oder sowas, denkt dann der Chef, na ja, so schlimm kann es ja nicht sein, sonst wäre sie ja im Bett geblieben. Also so, ne? Das ist so ein bisschen dann was, das muss man vielleicht wissen. Dass sie sich den Weg auch sparen können und sich nicht quälen müssen, mit der Krankheit dann extra noch dahin zu kommen.
Ja, das besprechen wir, das ist einmal passiert. Nachdem haben wir das natürlich auch mit aufgenommen in unseren Seminaren und dann passiert das nicht mehr.
Das ist sehr, sehr gut. Sie haben eben auch schon das Thema Einsamkeit angesprochen. Was macht man, wenn man Freiheit nach Feierabend oder am Wochenende? Was können Sie denn da empfehlen? Wie lernt man Freunde kennen? Wie baut man sich ein Netzwerk auf, dass man nicht mehr so einsam ist?
Ja, wir empfehlen immer nicht alleine nach Deutschland zu kommen, sondern mit jemandem. Also wenn das Unternehmen Fachkräftemangel hat, dann fehlt es nur nicht einer Person, sondern mehrere. Dann empfehlen wir immer zwei gleichzeitig aufzunehmen, sodass man gemeinsam einfach den Weg geht. da sie nicht alleine sind. Sonst, wenn man alleine nach Deutschland kommt, unterstützen wir sie, indem wir Leute von der Region vorstellen oder wir schauen, welche Hobbys hat der Kandidat. Und dann unterstützen wir sie mit Sportvereinen und so weiter. Aber die sind in der Regel sehr proaktiv und können ganz genau in Facebook oder in anderen Social Media gucken, wo man sich treffen kann mit anderen Gleichaltrigen.
Dass sie auch in ihrer Freizeit nicht alleine bleiben müssen, ne? Weil dann gelingt ja auch die Integration viel besser, wenn man nicht das Gefühl hat, eigentlich besteht mein Leben hier nur aus Arbeiten und den Rest der Zeit bin ich irgendwie alleine und unglücklich damit.
Ja, manchmal ist das so, dass auch in der Arbeit Freundschaften entstehen. Das ist natürlich optimal.
Wie sieht denn das aus, wenn die Leute hier angefangen haben zu arbeiten, wenn die gut integriert sind? Bleiben die dann meistens auch langfristig in Deutschland oder sind das eher jüngere Leute, die einfach mal 1-2 Jahre Auslandserfahrung mitnehmen, aber eigentlich wieder in ihre Heimat zurückkehren möchten?
Nein, das sind Menschen, die in Deutschland bleiben möchten. Der Prozess, die Sprache zu lernen, dauert ja ein Jahr und dann müssen sie noch die Anerkennung absolvieren. Das dauert 8 Monate und deswegen möchten sie nach diesem anstrengenden Teil einfach sich entspannen. Und wenn die Arbeitsbedingungen gut sind und sie glücklich in dem Team sind, dann bleiben sie auch dort langfristig. Wir haben sehr gute Erfahrungen. Die arbeiten seit Jahren beim gleichen Arbeitgeber und möchten auch nicht weg, ja.
Sie unterstützen ja die ausländischen Fachkräfte dabei, in Deutschland anzukommen und sich in die Arbeit zu integrieren. Wie erreichen Sie die denn? Haben Sie da Möglichkeiten, die schon in der Heimat anzusprechen? Und wenn ja, was für Möglichkeiten nutzen Sie da, um einfach für Ihr Institut zu werben?
Ja, in Spanien haben wir eine Mitarbeiterin, die in Spanien ist. Und die geht ja auch zu den MTR-Schulen dort und hält dann auch Informationsveranstaltungen und Vorträge über die Arbeit in Deutschland. Sie stellt dann die Arbeitgeber dort vor und die Interessenten können sich dann anmelden.
Also Sie sind hauptsächlich auf Spanien fokussiert, heißt das, ne? Und wenn Sie MTs haben aus anderen Ländern zum Beispiel, die sind dann eher schon in Deutschland, wenn Sie auf sie aufmerksam werden, oder wie ist das?
In anderen Ländern wie zum Beispiel Tunesien, Iran, Marokko, Ägypten, in Albanien und in der Türkei, da haben wir Kooperationspartner. Wir arbeiten da mit Schulen, die auch eine Agentur sind. Wenn wir ein bestimmtes Profil suchen und wenn wir den in unserem Kandidatenpool nicht haben, fragen wir unseren Kooperationspartnern. Oft haben wir Initiativbewerber aus anderen Ländern. Ja, das sind die Quellen der Kandidaten oder der Teilnehmer.
Reden wir mal darüber, wie man als Arbeitgeber ausländische Fachkräfte besser unterstützen kann. Was würden Sie sich da wünschen? Also wie können die Arbeitgeber auf die Bedürfnisse und die Herausforderungen der ausländischen Kandidatinnen und Kandidaten eingehen? Was passiert schon oder was würden Sie sich vielleicht auch noch als Verbesserung wünschen?
In der Regel sind die Arbeitgeber schon richtig eingestellt. Die wichtigsten Punkte sind natürlich, die Zeit zu geben, die Sprache richtig zu erlernen und die Anerkennung abzuschließen. Sobald die Fachkräfte kommen, fangen ja an zu arbeiten. Und die sind ja voll in der Personalplanung involviert. Und manchmal müssen sie Überstunden machen, dann kommen sie nicht zum Kurs, weil sie arbeiten mussten. Das sollte man natürlich am Anfang vermeiden, bis sie komplett die Ausbildung abgeschlossen haben. Ein bisschen Geduld sollten die mitbringen, aber wenn man starkes Personalmangel hat, dann ist es natürlich schwierig, auf das Personal zu verzichten.
Wie stellen Sie sich das denn vor die Zukunft? Also es ist klar, wir in Deutschland haben Fachkräftemangel, das haben Sie schon gesagt. Gleichzeitig sind im Ausland häufig Fachkräfte arbeitslos und finden keinen Job. Was glauben Sie, wie sieht die Zukunft dieser internationalen Zusammenarbeit aus und was könnte vielleicht auch die Politik noch tun, damit das noch besser klappt?
Ja, also Deutschland hat ein großes demografisches Problem. Ja, die Bevölkerung wird auch immer älter, sodass diese Schere immer breiter wird, sodass wir ohne internationale Fachkräfte nicht mehr klarkommen. Es gibt jetzt schon Praxen, die dann Geräte haben ausgeschaltet, weil sie kein Personal haben, oder Betriebe, die keine 24 Stunden arbeiten, weil sie kein Personal haben. Das heißt, das hat eine direkte Wirkung auf die Wirtschaftlichkeit des Betriebes. Auch wenn das Gesetz jetzt verbessert worden ist, das MTR-Gesetz, und dass man auch kein Schulgeld mehr bezahlen muss, ist das so, dass die Auszubildenden die freien Stellen nicht decken können und nicht decken werden. Uns bleibt es einfach nicht anders übrig, mit internationalen Fachkräften zusammenzuarbeiten. Ich wünsche mir von der Politik schnellere Prozesse, digitale Prozesse bei der Bearbeitung von Visa-Verfahren und Defizitbescheid, Gleichwertigkeitsprüfungen, dass das schneller geht oder einfacher geht mit den Dokumenten. Das muss immer noch alles per Post geschickt werden in fast allen Bundesländern. Nicht alle, aber in fast allen Bundesländern. Und das erschwert natürlich den Prozess, ja. Es ist natürlich auch in anderen Ländern einfacher. Man hat einen Code auf dem Dokument. Man kann dieses Dokument digital per E-Mail schicken. In Deutschland ist das immer noch nicht möglich. Nicht in allen Bundesländern.
Was können Sie denn ausländischen Fachkräften raten, die gern in Deutschland arbeiten möchten? Also die sagen, naja, ne, hier in meiner Heimat finde ich vielleicht keine Arbeit, aber ich könnte mir gut vorstellen, in Deutschland zu arbeiten. Was haben Sie für Tipps?
Also man muss bereit sein, eine schwierige Sprache zu erlernen. Man muss bereit sein, auch die Perspektive zu wechseln, fleißig zu sein. Weil Deutschland ist ein Land, das auch dir alles zurückgibt, was du einbringst. Also ich würde Ihnen einfach Mut wünschen und empfehlen, diesen Schritt zu machen, weil Deutschland ist ein tolles Land, bietet Sicherheit, Zuverlässigkeit, Sachen, die man nicht als selbstverständlich hat, ja, in anderen Ländern. Und Geduld würde ich Ihnen auch empfehlen. Geduld für die bürokratischen Schritte und Ausdauer. Ja.
Vielen lieben Dank, Frau Gomez, für diese Einblicke und Tipps. Ich bin sicher, Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland, die gern in Deutschland arbeiten möchten, haben hier einige wertvolle Informationen bekommen. Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge von MT im Dialog, Stimmen aus der Praxis. Wenn Sie in Zukunft keine weiteren Folgen mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns am besten in einem Podcast-Portal Ihrer Wahl. Und wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, dann schreiben Sie uns am besten. Die Adresse ist podcast@mtdialog.de.